das ja recht sauber.
Ich finde, ich will mal jahren.
So. Dann machen wir weiter. Nach dem Allgemeinen zu XML wollte ich nur kurz ein paar Beispiele für Sprachen zeigen, die man eben mit XML definieren kann. Und weil XML eigentlich so ein bisschen als Brücke zwischen HTML und einer noch komplizierteren Sprache namens SGML entstanden ist, wo ich gleich auch noch eine Folie zu habe, war eine der ersten Sachen, dass man HTML in XML nachgebaut hat. Und das nennt sich dann XHTML. Und im Wesentlichen sind da so Dinge passiert wie Regeln sind etwas strenger geworden. Also Tags, die geöffnet werden, müssen jetzt auch wieder geschlossen werden. Sie müssen auch in der richtigen Reihenfolge geschlossen werden. Das war das Beispiel, was ich vorhin schon mal kurz an die Tafel gemalt hatte. Die Tags und Attribute und so weiter, die müssen in Kleinbuchstaben geschrieben werden. Also sowas hier wie H1 für eine Überschrift mit einem großen H, das ist in HTML erlaubt, weil HTML nicht Kontext, nicht also groß-kleinschreibungssensitiv ist. Ja, das spielt da keine Rolle. Aber in XHTML muss es klein geschrieben werden. Und das gilt einfach für alle XML-basierten Sprachen. Da gilt überall, dass eben zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Es kann jetzt sein, dass wenn Sie selbst eine XML-Sprache definieren, dann können Sie dann natürlich auch Tags mit Großbuchstaben erzeugen, aber dann werden die eben so geschrieben. Dann dürfen Sie sie nicht kleinschreiben. Ja, und in XHTML, das ist eben ein Regelsatz, da gibt es eine DTD, die das beschreibt, Document Type Definition, und da steht eben drin, wie die Tags heißen, und die stehen da alle in Kleinbuchstaben.
Ja. Also frage mich, diese DTD-Datei ist aber kein, ist nicht so ein Schema, oder? Weil es gibt doch auch so XML-Schema.
XML-Schema ist
wieder was anderes.
Das, ja, das geht auch darum, eine Sprache zu definieren. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ja, also Sie können eine DTD oder irgendwas anderes nehmen. DTDs sind das Ursprüngliche, also das, was als erstes da war. Und später sind dann noch andere Möglichkeiten dazu gekommen. Dann eine andere Geschichte ist, dass so Einzeltags, die prinzipiell eigentlich nicht geschlossen werden müssen, dass die jetzt auch zu schließen sind. Und dafür gibt es eben diese Kurzschreibweise, dass man direkt im Tag reinschreibt, es ist schon wieder vorbei. Ja? Nur wenn Sie das weglassen würden und es so wie in HTML schreiben würden, dann wäre es eben ein Fehler, weil es einfach aus XML-Sicht nicht geht. Ja? Also unabhängig davon, dass Sie mit der DTD bestimmte Sachen erlauben oder verbieten können, können Sie sich nicht über die generelle XML-Syntax hinwegsetzen. Also Sie können keine DTD schreiben, in der es erlaubt wäre, so ein nur öffnendes Image-Tag zu haben, was keine Schließung braucht oder sowas. Das geht einfach nicht in XML. Dann ist es in HTML so, dass man häufig, wenn man hier so Parameter noch in einem Tag drin hat, dass man dann die einfach hinter den Namen schreibt. Also td with gleich 10 zum Beispiel, das kann man in HTML schreiben. In XHTML ist es verboten, da müssen immer Anführungszeichen um alles rum, was in der Form auftaucht. Also das ist hier an den beiden Stellen die Änderung. Das ist nochmal ein Beispiel dafür, dass eben Tags geschlossen werden müssen, auch in den Fällen, wo offensichtlich ist, was gemeint ist. Also HTML setzt halt darauf, dass der Webbrowser, der es interpretiert, dass der ein gewisses Verständnis davon hat, was da passiert, und dass halt klar ist, wenn ich innerhalb von so einem UL-Block bin und jetzt mehrere Items da drin aufzähle, das LI ist ein List-Item, dass dann klar ist, wenn nach so einem LI-Tag schon wieder das nächste kommt, dass dann der nächste Bullet gemeint ist. Aber in XML ist halt einfach nicht möglich, sowas zu machen, deswegen müssen die Dinger geschlossen werden. Ja, also das ist dann erstmal nichts Neues. Ansonsten unterstützt XHTML genau dasselbe, was auch das normale HTML macht. Ja. Eine andere Sprache, die mit XML definiert ist, nennt sich DocBook, und das wird auch gelegentlich verwendet. Also DocBook ist ein Format, wo Sie allgemein große Dokumentationen mit erstellen können, sowas wie Bücher, Anleitungen, Manuals, einfach komplex gegliederte Dinge, also Sachen, wo Sie auch sonst LaTeX vielleicht für hernehmen würden. Und das ist halt eine alternative Möglichkeit, über ein XML-Format diese ganzen Sachen einzugeben. Und Sie sehen schon hier, die Tags sind relativ klar. Also am Anfang gibt es so einen Book-Info-Blog, da steht unter anderem drin, wie ein Buch heißt, welchen Titel das hat. Das kommt dann außen drauf oder auf die erste Seite. Und dann gibt es halt einzelne Kapitel, die in so Chapter-Tags eingeschlossen sind. Und jedes Kapitel hat auch wieder einen Titel. Ja, also Sie sehen, im Vergleich zu LaTeX ist es ein bisschen umständlicher. In LaTeX hätte man einfach geschrieben / Chapter, dann eine geschweifte Klammer auf und dann hier das erste Kapitel und geschweifte zu. Und bis zum nächsten Chapter wäre dann eben alles zu diesem Kapitel zugehörig gewesen. Hier sind wir in so einer Struktur, wo man eben immer mit öffnenden und schließenden Tags arbeitet. Und deswegen muss das halt etwas umständlicher formuliert werden. Ja, und Para ist wie das P-Tag, also ein Absatz. Ja, dann gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, inklusive Möglichkeiten innerhalb von so einem Dokument zu verlinken. Ja, das sind dann wie so Referenzen, wo dann im gedruckten Buch später steht, siehe Seite 15, sowas können Sie da alles integrieren. Wenn kein gedrucktes Buch, sondern als Endergebnis eine HTML-Datei draus wird, dann wäre das etwas, was wirklich verlinkt ist, also wo Sie draufklicken können und dann an die richtige Stelle kommen. Da ist alles Mögliche denkbar und von DocBook gibt es auch zum Beispiel einen Export nach LaTeX. Also wenn Sie einen Text im DocBook auszeichnen, dann können Sie sagen, mach mir da ein LaTeX-Dokument draus und auf dem Weg wird dann auch wieder ein PDF draus. Ja, und so gibt es noch einen ganzen Haufen weiterer Sprachen. Wir werden nachher noch kurz SVG sehen, Scalable Vector Graphics, Scalable Vector Graphics. Also das ist ein Grafikformat für so Vektorgrafiken und es ist auch XML-basiert. Gut, ich habe es eben schon mal kurz angedeutet, XML ist entstanden, weil es vorher schon eine andere Sprache gab, die SGML hieß, die Standard Generalized Markup Language. Der Ansatz bei SGML ist im Prinzip genau derselbe gewesen wie bei XML. Man will den Leuten erlauben, beliebige eigene Sprachen zu definieren und die dann auch eben überprüfbar sind und so weiter. Die ganzen Eigenschaften, alles was ich Ihnen über XML erzählt habe, hätte ich auch mehr oder weniger identisch erzählen können, wenn ich immer SGML gesagt hätte. Der Unterschied ist aber, SGML ist so komplex und auch so schwierig zu beherrschen, dass es sich nie durchgesetzt hat. Also die Leute haben diesen Standard entwickelt, waren ganz begeistert, es war alles möglich damit, es war toll, aber niemand hat es benutzt, weil es eine Qual war, sich durch die elementare Dokumentation durchzuarbeiten, um kleine, popelige SGML-Anwendungen praktisch damit zu erstellen. Und damit ist das Ding einfach irgendwie gescheitert. Es gibt immer noch SGML und es gibt wahrscheinlich auch irgendwo Leute, die damit arbeiten, aber das meiste, was heute so passiert, passiert mit XML. Und wenn man sich das genauer anliest, ich habe da ein Zitat aus der Doku vom WWW-Konsortium, also the Extensible Markup Language ist ein Subset, ja, also XML ist eine Teilmenge von SGML, das heißt, alles was in XML geht, geht auch in SGML, aber nicht andersrum. Its goal is to enable generic SGML to be served, received and processed on the web. Ja, also es geht darum, diese Dinge im Web irgendwie einzusetzen und da tauchen bei XML dann auch diese ganzen Transformationsgeschichten auf. Wenn Sie irgendwelche Informationen, die Sie haben, in einem XML-Format speichern, dann ist es sehr leicht, das in beliebige HTML-Darstellungen zu transformieren und halt rauszujagen, ja, also an den Besucher der Webseite. In the way that is now possible with HTML. Ja, und XML has been designed for ease of implementation, ja, also es soll einfacher einzusetzen sein. Dieses sowohl das Festlegen von neuen Sprachdefinitionen soll einfacher sein als bei SGML, als auch das Arbeiten damit. And for interoperability with both SGML and HTML. Also es ist praktisch irgendwo dazwischen und so nah an beidem dran, dass man die Dinge gut miteinander verknüpfen kann. Ja, also was Sie in SGML zum Beispiel haben können, ist, dass in einem Dokument noch ein Unterdokument drin steckt und damit kriegen Sie so eine Art Rekursion irgendwie da rein. Also in diesem Unterdokument wird dann wieder praktisch von ganz oben angefangen, irgendwelche Sachen zu haben und das funktioniert in der gleichen Form jetzt nicht in XML. Ja, also es wird Ihnen vermutlich selten begegnen, aber wenn Sie irgendwo mal die Abkürzung SGML sehen, dann wissen Sie einfach, das war der Vorläufer von XML und macht im Grunde sowas Ähnliches. Also da gibt es auch Document Type Definitions und SGML ist auch weniger strikt. Sie könnten also HTML, das normale HTML zum Beispiel, definieren in einer SGML-DTD. Ja, also diese Geschichte mit dem, jedes geöffnete Tag muss auch wieder geschlossen werden, das ist eine Regel, die in XML zwingend ist. In SGML ist sie das nicht. Da können Sie, wenn Sie die Sprache definieren, sagen, bestimmte Tags müssen geschlossen werden und andere nicht. Ja, also da haben Sie mehr Freiheiten. Und das ist praktisch an jeder Stelle so. Und überall tut sich noch ein weiterer Baum von Möglichkeiten auf, was Sie in SGML noch machen könnten und was in XML nicht geht. Aber XML enthält halt den Kern der Dinge, das, was die Leute wirklich machen wollen, was sie für nötig gehalten haben. Und der ganze Überbau darüber, der SGML unnötig verkompliziert hat, der fehlt da eben. So, jetzt hatte ich Ihnen letztes Mal, als ich angekündigt hatte, dass wir über Textdateien und Codierung und so weiter noch weiter sprechen wollen, hatte ich ja gesagt, ja, wie sieht es denn mit sowas wie einer Word-Datei aus? Das ist ja im Grunde auch ein Textdokument. Und irgendwo ist es auch richtig. Also vom Prinzip ist es ja auch einfach nur irgendwelcher Inhalt, den man halt eingegeben hat und den man mit Formatierungen versehen hat. Dann hat man vielleicht noch ein Bild eingebaut oder so. Also vom Prinzip ist es immer noch eine Art Textdatei. Die Frage ist jetzt, von was für Versionen von Word oder OpenOffice reden wir und was für Dokumente erzeugen die? Wenn wir uns die alten Versionen von Word oder OpenOffice angucken, wo die Dateiendung zum Beispiel .doc ist, also einfach die klassische Word-Datei oder SDW, Star Document Writer oder sowas von OpenOffice, was irgendwann früher mal StarOffice hieß, da kommt das S her, das waren im Prinzip große binäre Blobs. Ja, also irgendwelche Binärformate, wenn Sie die angucken, sehen Sie da drin gar nichts. Wenn Sie gezielt suchen nach irgendwie lesbarem Text, dann finden Sie schon mal was. Zeige ich Ihnen gleich auf einer der nächsten Folien. Aber das Problem ist, das ist ein Format, was eigentlich keine ordentliche Struktur hat und was nur der Hersteller so wirklich richtig kennt. Also die Leute, die bei Microsoft sich das ausgedacht haben, die wissen, was in der Word-Datei drinsteckt und was drinstecken kann. Vor allem, das ist immer das Spannende. Ja, wenn Sie nur irgendwelche Standarddokumente haben, ohne ungewöhnliche Sachen, das kann man analysieren und kann rausfinden, wo steckt was an welcher Stelle in so einer Datei. Ja, aber da werden Sie halt am Anfang von so einer Datei sowas wie Pointer haben, die irgendwo in die Datei zeigen und man muss halt wissen, dass an einer bestimmten Stelle so ein Pointer steht und was das bedeutet. Ja. Im Prinzip ist das so ein bisschen wie wenn Sie ein Programm schreiben und halt irgendwelche Daten im Hauptspeicher verwalten. Ja, da haben Sie auch halt den Bereich, wo Sie irgendwelche Variablen drin liegen haben, wo vielleicht irgendwas dynamisch wächst und wieder kleiner wird und irgendwie ist das Ganze über Pointer erreichbar. Ja, und Sie haben das Programm geschrieben und wissen, wo was ist. Und so ähnlich sind auch solche Binärdateien aufgebaut. Die sind so ein bisschen wie ein Hauptspeicherinhalt von einer Anwendung aufgebaut. Und das macht es sehr schwer, damit irgendwas Gescheites zu machen, wenn man nicht derjenige ist, der das Ganze gebastelt hat. Die neueren Versionen von diesen Office-Paketen, die sind auf XML umgestiegen und das sieht man zwar nicht direkt, weil wenn Sie so eine DocX-Datei oder eine ODT-Datei von einer aktuellen Word- oder OpenOffice-Writer-Version nehmen, dann ist es auch zunächst ein binärer Blob. Aber tatsächlich ist es einfach ein ZIP-Archiv.
Ja, kann ich das einfach nehmen und zum Beispiel umbenennen?
Ja, wenn Sie es umbenennen in ZIP, dann können Sie es mit WinZip oder sowas öffnen. Ja. Okay. Und es ist halt die Dateiendung, bei Windows funktioniert ja alles über die Dateiendung, also Windows guckt ja nicht in die Datei rein, um zu fragen, was bist du, sondern der guckt an die Dateiendung und dann macht er die passende Anwendung auf, die dafür registriert ist. Bei Linux kann man das zum Beispiel ein bisschen anders machen, da kann man in die Datei reingucken und nach dem Filetyp fragen und dann kriegt man unabhängig von der Endung, kriegt man eine Aussage zurück, weil er so eine Magic Table hat, wo irgendwelche Regeln drinstehen, an denen man erkennen kann, was etwas für eine Datei ist. Also der erkennt zum Beispiel auch die ganzen verschiedenen Textdateien und die Codierungen davon und sagt dann, das ist eine ASCII-Datei, das ist eine UTF-8-Datei, weil er einfach so lange sucht, bis er ein UTF-8-Zeichen zum Beispiel gefunden hat. Ja, und diese ganzen, auch diese Binärdateien und so, die haben alle irgendwas, da steht dann ganz am Anfang irgendwo MS Word 9 oder sowas. Ja, das steht an einer bestimmten Stelle in jeder Word-Datei, die von dieser Word-Version erzeugt wurde, und darüber kann man das dann rausfinden. Aber wenn Sie die Dinger umbenennen in .zip, dann macht WinZip Ihnen die so problemlos auf, und ich zeige Ihnen auch gleich, wie das dann innen drin aussieht. Und unter anderem stecken da halt XML-Dateien drin. Na, kommen wir aber gleich zu. Ich will erstmal noch was zu den binären Dateien erzählen. Erstmal ist natürlich das Problem, wenn Sie da jetzt so reinschauen, wenn Sie die zum Beispiel in einem Hex-Editor oder in einem einfachen ASCII-Text-Editor öffnen würden, dann sehen Sie nichts. Na, wenn Sie eine XML-Datei oder Tech oder HTML oder sowas öffnen, dann fallen Ihnen zwar ganz viele hässliche Tags und Formatbefehle und so weiter in die Quere, aber vom Prinzip finden Sie dazwischen die Informationen und können das lesen. Und das gilt eben für diese Binärdateien nicht. Da gibt es, außer dass man sie eben in der dafür gedachten Anwendung öffnet, eigentlich kaum eine Möglichkeit, irgendwas damit anzufangen, weil oft dann auch noch die Inhalte innen drin komprimiert sind, ja, oder vielleicht hat sogar jemand eine Verschlüsselung drüber gelegt, weil es mit einem Passwort geschützt ist oder irgendwelcher Unsinn. Ja, in PDF-Dateien können Sie jetzt zum Beispiel abschalten, dass da per Copy und Paste Sachen rausgezogen werden und lauter solche merkwürdigen Dinge. Also da ist es einfach nicht erwünscht, dass der Inhalt im Klartext irgendwie direkt erkennbar ist. Ja, das macht es natürlich auch schwer, ähnliche Anwendungen zusammenarbeiten zu lassen. Also das war lange Zeit ein großes Hemmnis für OpenOffice, dass es einfach Word- und Excel-Dateien nicht gut öffnen konnte. Inzwischen ist das nicht mehr so das große Problem, wenn man jetzt mal von VBA-Makros absieht, die da vielleicht drinstecken, weil die laufen nur eingeschränkt unter OpenOffice, aber so die normalen Formatierungen und wo jetzt ein Bild hingehängt wurde und wie die Tabelle aussieht, das klappt mittlerweile ganz gut. Es sieht nicht hundertprozentig identisch aus, aber es ist einigermaßen benutzbar. Und das zeigt aber einfach die Schwierigkeit, diese binären Blobs halt irgendwie analysieren zu müssen und zu verstehen, was ist da eigentlich drin. Und wenn Sie das nicht selber entwickelt haben, dann ist es halt nicht so leicht. Ja. Und es ist eben, wie ich vorhin schon mal sagte, die Organisation ist ganz ähnlich, wie Sie Ihren Hauptspeicher organisieren innerhalb einer Anwendung. Wenn Sie selber ein größeres Programm schreiben und ein Dokument komplett im Speicher vorrätig halten, das Sie gerade bearbeiten. Und es ist eine Weile so gewesen, dass Word zum Beispiel wirklich hingegangen ist, wenn Sie gesagt haben, speichern, dann hat er wirklich einfach einen Memory Dump gemacht. Er hat das, was er im Arbeitsspeicher für diesen Prozess hatte, hat er in eine Datei geschrieben und Datei zugemacht und den Prozess beendet. Und das macht natürlich das Einlesen später sehr leicht. Ja, ich lade mein Programm, das hängt an einer bestimmten Stelle, und dann lade ich diesen binären Blob wieder nach, den ich vorhin zurückgeschrieben habe. Das ist so ein bisschen wie, wenn Sie Ruhemodus den Rechner schalten, also Suspend to Disk. Wenn Sie einfach den ganzen Hauptspeicher auf Platte schreiben, dann können Sie den schnell wieder reinladen in den Hauptspeicher, und dann sind alle Fenster wieder an der richtigen Stelle geöffnet und Sie können weiterarbeiten. Ja, und so in der Art haben auch diese Anwendungen eine Weile gespeichert, und dadurch standen dann teilweise auch ganz merkwürdige Sachen da drin. Also es war auch ein Sicherheitsproblem. Man konnte so eine Datei öffnen und fand dann da Informationen, die nichts mit der Datei zu tun haben, sondern irgendwelche Erkenntnisse, die Word, während es gearbeitet hat, aus dem System sich geholt hat für weiß der Henker was, ja, und das stand dann halt da drin. Vielleicht eine Liste ihrer kompletten Umgebungsvariablen oder sowas. Ja, also komische Sachen, die mit dem Dokument nichts zu tun haben, aber die halt irgendwie im Hauptspeicher des Prozesses auftauchen. Ja. Wie sieht sowas aus? Ich habe mal so eine alte Word-Datei geöffnet und im Hex-Editor angezeigt, und das ist jetzt wirklich das Anfangsstück, also das fängt bei 0 halt an, die ersten Bytes, und da ist nichts, ne? Also das ist nur Müll vorne am Anfang. Also es wird so sein, dass irgendwie die ersten 10 Zeichen sind wahrscheinlich irgendeine Codierung dafür, dass es ein Word-Dokument ist und welche Version. Weil anhand von den ersten paar Bytes ist es in der Regel möglich, eine Datei zu erkennen. Also wenn ich jetzt irgendeine andere Word-Datei nehme, dann würde ich darauf tippen, dass da die ersten ein, zwei Zeilen, dass es da Übereinstimmungen gibt, und das, was übereinstimmt, das wird das sein, was das Charakteristische ist. Ja? Aber so vom Draufgucken her kann man da nichts mit anfangen. Wenn man dann ein bisschen weiter reingeht, dann kommen irgendwann so Sachen, normal dort, das ist der Name der Standard-Dokumentenvorlage in Word, dann kommt der Benutzername, Dann kommt die Version von Word. Das ist nicht der Name der Verkaufsversion, sondern eine interne Versionsnummer. Also ein Word 9 gab es nicht. Ne? Das ist irgendeine WinWord-Version. Ich glaube, die haben bei Word für Windows weitergezählt irgendwie mit den Nummern, obwohl es mit WinWord 1 auch losging. Und ja, also im Hexeditor ist es ein trauriges Bild. Dann gibt es so ein Tool, das nennt sich Strings. Das geht einfach durch eine Datei durch und sucht alles raus, was irgendwie aus normalen Buchstaben besteht und schreibt es jeweils in eine Zeile. Und wenn dann das nächste Zeichen kommt, was kein druckbarer Buchstabe ist, dann wird es alles weggeschmissen bis zum nächsten lesbaren Zeichen. Und so kriegt man dann praktisch das, was hier in zwei Spalten jetzt ausgegeben wurde. Das ist dann schon ein bisschen übersichtlicher, weil dieser ganze Unrat dazwischen, der irgendwelcher binärer, vielleicht komprimierter oder was auch immer bearbeiteter Krempel ist, der ist halt weg. Und dann kann man zum Beispiel sehen, da sind irgendwie, das ist das Inhaltsverzeichnis, und in Word ist so ein Inhaltsverzeichnis ja verlinkt. Dann kann man auf die Seitenzahl klicken und kommt dann an die richtige Stelle. Und das wird intern mit so einem Hyperlink-Kommando, steht das in dem Word-Text drin. Also dann kann man so ein bisschen was von der Struktur erahnen, aber eben auch nur erahnen. Ja, weil sowas wie eine Kursiv- oder Fettauszeichnung, die taucht hier nicht in irgendeiner lesbaren Form auf. Auch wenn man weiter durchs Dokument durchgeht, da kommen dann wieder Textteile, irgendwann kommt das ganze Buch in irgendeiner Form, aber die Auszeichnungen sind irgendwie binär kodiert. Das ist natürlich platzsparend, aber man kann es eben nicht lesen. Ja, die neuen Versionen, wie gesagt, machen XML, leider nicht dasselbe XML. Ja, also XML ist es natürlich in beiden Fällen, aber das war ja das, was ich Ihnen gesagt habe, Sie können XML verwenden, um eine eigene Sprache zu definieren, die dann eben mit irgendwelchen Tags arbeitet. Und die Microsoftler haben sich da was ausgedacht und die vom OpenOffice-Projekt haben sich auch was ausgedacht und das ist nicht dasselbe. Und deswegen ist es nicht so, dass Sie einfach das eine im anderen lesen können. Es gibt Importfilter jeweils und Exportfilter, um da hin und her zu kommen. Aber das ist immer noch mit einem gehörigen Aufwand verbunden, weil auch die Struktur der Dokumente nicht direkt vergleichbar ist. Ja. Es ist ja eine Weile so gewesen, dass alle Leute gesagt haben, hey, XML ist die Zukunft, jedes Programm kann mit jedem anderen Programm sich irgendwie austauschen. Alles ist total klar. XML würde zwar eine Möglichkeit dazu bieten, aber wenn Anwendungen darauf beharren, unterschiedliche Arten von XML-Dokumenten zu erzeugen, dann nutzt das nichts. Sie können halt nicht beliebige Dinge ineinander konvertieren oder einlesen. Wenn Sie jetzt einen Text haben und Sie öffnen ihn mit einem Grafikprogramm, was wollen Sie damit machen? Ja, das Grafikprogramm könnte sagen, ich baue daraus irgendwie so einen rechteckigen Block und da läuft der Text in irgendeiner Schrift in Pixel umgewandelt drin. Aber das ist ja nicht vernünftig. Ja, und so kann eben auch, wenn irgendwann mal alle Anwendungen in XML speichern, ist damit nicht dieses Konvertierungsproblem gelöst. Es wird immer so sein, dass irgendwelche Dinge nicht miteinander zusammenarbeiten. Ja, aber ein Vorteil ist, dass grundsätzlich das Auslesen von so einer Datei, auch das Verstehen und auch das Weiterverarbeiten mit Fremdprogrammen zumindest erleichtert wird, weil in einem XML-Format die Struktur nicht mehr versteckt wird. Sie wissen vielleicht am Anfang, wenn Sie jetzt sagen, ich habe eine neue Textverarbeitung entwickelt und ich will jetzt Word-Dateien damit öffnen können, dann wissen Sie am Anfang nicht, wie so eine Word-Datei aufgebaut ist. Aber Sie können sich das erarbeiten. Sie können alle möglichen Dokumente erzeugen mit Word, mit allen Formatierungen, die Ihnen so einfallen, und dann speichern Sie das jeweils und gucken sich den XML-Quellcode davon an und dann verstehen Sie Schritt für Schritt genau, wie so ein Dokument aufgebaut ist. Wenn Sie es irgendwie schaffen, das vollständig zu machen, also dass Sie wirklich alles, wo Sie irgendwo ein Häkchen in einem Einstellungsdialog setzen können, dass Sie jede Variante einmal durchprobiert haben, das wird nicht gehen. Es gibt zu viele Möglichkeiten. Ja, aber wenn Sie das mit einem Großteil der Sachen gemacht haben, dann haben Sie ein sehr gutes Verständnis davon, was so eine Word-Datei kann und damit auch, was das Programm kann. Sie müssen es natürlich immer im Zusammenhang sehen. Also Sie würden mit einem Dokument anfangen, das sieht irgendwie aus und dann gehen Sie zum Beispiel in das Dokument und ändern da irgendwas in der Formatierung, speichern das wieder ab und vergleichen jetzt das ursprüngliche XML mit dem neuen XML, sehen, was sich geändert hat und dann wissen Sie, aha, wenn ich hier einstelle, automatische Silbentrennung in diesem Absatz ausschalten, dann wird am Anfang von dem Absatz irgendein neues XML-Tag da reingehauen und das ist dafür zuständig. Und dann können Sie das auswerten. Wenn Ihr Programm auch in der Lage ist, absatzweise die Silbentrennung ein- und auszuschalten, dann würden Sie so einen Teil schon wieder richtig importieren können. Ja. Und es ist nicht nur so, dass Sie damit schön Dokumente öffnen und auch wieder speichern können, sondern Sie können auch automatische Generierung von Inhalten machen. Vielleicht ist Ihnen das schon mal aufgefallen, es ist auf vielen Webseiten gibt es so einen kleinen Button, druckerfreundliche Version oder sowas. Und teilweise ist es so, dass einem direkt ein PDF generiert wird. Ja, und mit XML-basierten Office-Dokumentformaten spricht nichts dagegen, auch eine Word-Datei automatisch zu generieren. Ja, wenn Sie einmal verstanden haben, wie man Überschriften in einer bestimmten Weise formatiert und dann mit Formatvorlagen praktisch auch arbeiten, dann könnten Sie hingehen und sagen, aus meiner HTML-Seite, da habe ich einen Button und wenn da einer draufklickt, dann wird eine Word-Datei erzeugt, die halt diese Seite enthält. In einer schönen Formatierung, so wie ich mir das vorstelle. Und die sieht dann super aus bei jedem. Ja. Und ich meine, versuchen Sie das mal mit einem binären Word-Format. Das geht prinzipiell auch. Ja. Die Leute, die Import-Export-Filter geschrieben haben, haben ja verstanden, wie diese binären Blob-Formate funktionieren. Aber was das für eine schreckliche Arbeit gewesen sein muss, sich da durchzuquälen. Ja. Und mit einem XML-basierten Format haben Sie das halt nicht. Ich habe Ihnen mal eine minimale Beispieldatei erzeugt, also ich habe in, das ist jetzt OpenOffice, aber in Word wäre prinzipiell dasselbe Spiel. Das Ergebnis würde etwas anders aussehen, aber so das Grundsätzliche, der Ansatz ist der gleiche. Also wenn Sie wollen, können Sie das zu Hause mal in Word nachprobieren. Ich habe ein leeres Dokument erzeugt, das Wort Testdatei reingeschrieben, ohne irgendwelche Formatierungsänderungen und habe das gespeichert. Und dabei ist eine Datei mit Endung ODT entstanden und die habe ich auf der Kommandozeile mit unzip ausgepackt. Hier habe ich erstmal nur den Inhalt angezeigt und Sie sehen hier, das enthält ein Unterverzeichnis, das ZIP-Archiv Configurations 2, was auch immer, da ist irgendwelches Zeugs drin, das hat mich nicht weiter interessiert. Interessant ist vor allem hier die Content-XML, das ist die eigentliche Inhaltsdatei, die zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Also da ist praktisch das Dokument drin gespeichert. Dann in Styles sind irgendwelche Stilvorlagengeschichten drin. Dann haben wir noch Meta-XML. Da stehen so Sachen wie Name des Autors, Erstelldatum, Datum der letzten Änderung, Dateiname, irgendwelches Zeug. Wenn andere Leute das bearbeitet hätten, würde das anwachsen. Ja? Sie haben ja so Überarbeitungsfunktionen in den Office-Dokumenten drin, wo Sie das rumschicken können. Jemand ändert was und schickt es zurück und Sie sehen dann die Änderungen mit einem Kommentar. Also das sind alles Sachen, die diese Meta-Daten praktisch ein bisschen aufblähen würden, dann würde noch was mehr drin stehen. Und normal gibt es noch ein Unterverzeichnis für Bilder. Das ist jetzt hier nicht dabei, weil dieses Dokument kein Bild enthält. Ja, dann auf der nächsten Folie zeige ich Ihnen, wie die Content-XML aussieht. Das ist jetzt wahrscheinlich kaum zu erkennen. Das hier oben ist alles Müll, also XML, NS fängt das immer an, das sind Namespaces. Da wird einfach definiert, welche Tags irgendwo auftauchen können, welche Bedeutung die haben. Also das ist einfach so der Standard-Header, so fängt jede Datei in diesem Format an. Und dann kommen hier noch ein paar Festlegungen und dann geht es hier los mit Office Body, ähnlich wie bei einer HTML-Datei, also wo auch mit Body es eigentlich losgeht. Und dann kommt Office Text und dann nach einer Reihe von weiteren Informationen kommt jetzt hier Text P und P ist auch wieder ein Paragraph, also ein Absatz. Und in dem Absatz steht jetzt endlich das Wort Testdatei. Ja. Und das ist in dieser ganzen Datei das Einzige, was nicht Teil von irgendeinem Tag ist. Ja, das heißt, wenn Sie über dieses Dokument einen Filter drüber laufen lassen, der mit automatischem Ersetzen alle Tags rausschmeißt, dann bleibt das Wort Testdatei über. Und entsprechend würde natürlich auch jeglicher weitere wirklich eingegebene Text überbleiben. Also es ist ein Kinderspiel, aus dieser Content-XML den reinen Text rauszuholen. für die alten Word-Versionen gibt es so Tools, die heißen so Word-to-ASCII oder Word-to-Text oder sowas, die extrahieren aus einer Word-Datei einfach nur den Text, dass sie den in der Konsole lesen oder irgendwie weiterverarbeiten können, ohne das Ding in Word öffnen zu müssen. Ja? Und das ist richtige Arbeit, weil dafür muss man auch wieder genau wissen, wie ist diese binäre Blob-Word-Datei aufgebaut, was ist Text und was ist Steuerzeichen und was ist noch was anderes. Hier weiß man es. Einfach alle Text wegschmeißen und was überbleibt, das ist der Fließtext. Wenn man das clever macht, dann kann man noch hier verarbeiten, wo ein Absatz anfängt und aufhört und kann dann in der Ausgabe einen Zeilenumbruch einfügen, damit es irgendwie ordentlich lesbar ist. Ja, also wenn ich jetzt die Aufgabe hätte, ein Tool zu entwickeln, was einfach so einen Dump auf der Konsole ausgibt und den Klartext aus einer solchen OpenOffice-Datei rausholt, dann bin ich wahrscheinlich in 5 Minuten fertig. Ich muss mich nur daran erinnern, wie genau die Syntax bei den regulären Ausdrücken ist in so einem Tool, was ich brauche, um diese Text rauszuschmeißen. Ja, weil ich muss halt Dinge erkennen, die mit einer Spitzenklammer anfangen und mit einer anderen aufhören und die einfach vergessen. Also das ist ganz einfach. Und genauso kann ich natürlich auch hingehen und sowas wieder erzeugen. Wenn ich OpenOffice-Dateien erstellen will, wo nur einzelne Worte drinstehen, dann nehme ich mir dieses Beispiel und haue hier halt ein anderes Wort rein. Und damit erstelle ich ein OpenOffice-Dokument, was genau diese Eigenschaft hat. Ja, jetzt habe ich als Veränderung im nächsten Schritt noch ein Bild eingebaut. Also ich habe einen Screenshot von dem Office-Fenster gemacht und den Screenshot einfach da reingepastet. Und das dann wieder gespeichert und wieder angezeigt, was in dem Archiv drin ist. Und jetzt sehen Sie, was sich hier im Wesentlichen geändert hat. Es ist ein neuer Ordner Pictures dazu gekommen und da liegt jetzt so eine irgendwie automatisch benannte Datei drin. Ein PNG-Format mit einem sehr langen Dateinamen. Das hat er halt automatisch generiert. Ich habe jetzt nicht ausprobiert, was passiert, wenn man dieses Einfügen Bild aus Datei wählt. Dann muss man eine Datei auswählen. Es könnte sein, dass er dann sogar den Dateinamen irgendwie da drin kodiert. Das habe ich jetzt nicht versucht. Ja, aber vom Prinzip halt, Sie können da reingucken. Wenn Sie das ausgepackt haben und in den Ordner reingehen, da liegen wirklich einfach ganz normale Bilder drin. Ja, die Bilder, die halt in dem Dokument drin sind. Wenn Sie also jetzt ein Tool schreiben wollen, das Ihnen aus einem OpenOffice-Dokument alle Grafiken oder alle Bilder extrahiert und irgendwo in einen Ordner packt, sind Sie ganz schnell fertig. Das ZIP-Archiv auspacken und den Pictures-Ordner an die gewünschte Stelle schieben und den Rest löschen. Das war's. Ja? Und dieses Bild muss jetzt natürlich aus der Inhaltsbeschreibung heraus irgendwo verlinkt sein. Und dann schauen wir nochmal in die Content-XML rein. Hier haben wir wieder diesen Absatz, der das Wort Testdatei darstellt. Ich habe jetzt oben den ganzen Krempel weggelassen. Ja, das vorhin der Text, das war wirklich die komplette Content-XML. Jetzt habe ich nur den interessanten Teil ab Body genommen. Und dann sehen wir, im Prinzip, es fängt ein neuer Absatz an und dieser Absatz, der enthält schließlich über mehrere Ebenen dieses Draw-Image und da ist dann ein href, xlink-href, das ist genau wie bei HTML, wo man auch href verwendet, um eine URL anzugeben und da ist halt ein Link in das Verzeichnis Pictures auf dieses Bild. Ja? Und außerdem ist auch festgelegt, wie ist das Bild eingebettet? Also hier haben wir zum Beispiel stehen Text, Anchor Type gleich Paragraph. Wenn Sie schon mal mit Bildern rumgebastelt haben in Word, dann können Sie sowas machen wie Ausrichten an der Seite, am Absatz, als Zeichen und so weiter, solche Dinge. Wenn Sie ein Bild am Absatz ausrichten und dann vor dem Absatz neuen Text einfügen, dann wandert das Bild mit diesem Absatz nach unten. Wenn Sie das Bild an der Seite ausrichten, dann bleibt es immer auf der Stelle, selbst wenn Sie vorher mehrere Seiten einfügen. Ja, also je nachdem, was man halt machen will. Und genau diese Information ist hier kodiert. Also in dem Fall ist es ein Bild, was am Absatz hängt, was also mitfließen wird. Und dann steht jetzt halt hier X- und Y-Koordinaten in Bezug auf den Absatzanfang. Die kann man einfach auslesen. Und es ist hier Breite und Höhe von dem Bild angegeben. Und damit ist alles klar. Ja, also mit diesen Informationen könnten Sie sich auch überlegen, wie muss das aussehen, ohne das Ding zu öffnen. Sie könnten sich so ein A4-Blatt malen und dann irgendwo, also weiter oben steht noch was drin, wie sind die Abstände, der Rand oben, unten, links, rechts, wie ist das Dokument aufgebaut. Ja, das haben wir jetzt hier nicht mit drin. Aber wenn Sie das auch alles wissen, dann können Sie praktisch den Rahmen zeichnen, den ersten Absatz mit dem Text reinschreiben und dann das Bild genau an die richtige Position packen und auch in der richtigen Breite. Also das sind einfach die Daten und damit ist es im Grunde sehr einfach, solche Sachen zu verarbeiten. Genauso ist jetzt auch wieder das Erstellen von solchen OpenOffice-Dokumenten einfach. Nehmen wir an, dass Sie eine Fotosammlung haben und Sie wollen ein Word oder ein OpenOffice-Dokument erstellen, wo einfach diese ganzen Bilder drin sind. Immer zwei nebeneinander und dann geht es unten so weiter. Na, vielleicht hat es oben noch eine Überschrift. Und naja, Sie wissen ja jetzt, wie man so ein Bild einfügt. Und das heißt, Sie können einfach so eine XML-Datei erstellen, automatisiert mit einem Skript oder mit einem C-Programm oder was auch immer Sie nehmen wollen, gehen durch Ihre ganzen Bilder durch, fügen jeweils hier diese entsprechende Darstellung für jedes solche Bild ein. Dann müssen Sie natürlich am Ende noch dafür sorgen, dass die Bilder auch wirklich alle mit den angegebenen Namen in den Pictures-Ordner liegen. Und wenn das alles fertig ist, packen Sie das in ein ZIP-Archiv, nennen es richtig um und fertig ist die OpenOffice-Datei, die halt Ihre Bildersammlung enthält. Ja, jetzt können Sie sich noch vorstellen, dass Sie vielleicht so Hierarchien von Verzeichnissen haben, erst nach Jahren sortiert, dann irgendwie Urlaub im Sommer und so weiter, irgendwelche Geschichten. Und dann könnten aus der obersten Ebene, wo die Jahre stehen könnten, Überschriften auf der ersten Stufe werden. Und aus den Sachen wie Sommerurlaub werden Überschriften auf der zweiten Stufe. Dann sieht das Ganze auch noch besser aus, weil nicht einfach nur die ganzen Bilder reingeklatscht sind, sondern Sie auch noch diese Navigation haben. Ja. Genauso können Sie dann zum Beispiel noch vorne ein Inhaltsverzeichnis auch automatisch erstellen. Also es ist alles möglich. Alles, was Sie durch Angucken des XML-Codes verstanden haben, wie es aufgebaut ist, können Sie dann auch selber erzeugen. Und das funktioniert mit diesen binären Dateien einfach nicht. Ja, hier habe ich nur noch mal für Sie einen Blick auf diese Metadaten. Also hier kann man sehen, da sind so verschiedene Dinge drin. Initial Creator, also der es ursprünglich erstellt hat. Creation Date, wann ist das Ding gebaut worden. Date ist wahrscheinlich Datum der letzten Änderung. Ist das später? 2114, ja. Dann der Creator und Editing Duration, wie lange habe ich daran gearbeitet? Also das will ich den Leuten vielleicht gar nicht mitteilen. Ja, aber das ist jetzt mal meine Vermutung, dass das die Information ist, die hier in diesem komischen Ausdruck drin kodiert ist. Editing Cycles 2. Ich habe das Ding zweimal verändert. Ja, also kann man auch erkennen, wie intensiv habe ich mit dem Dokument gearbeitet. Habe ich das einmal runtergeschrieben, gespeichert, weggeschickt oder habe ich da Tage dran gesessen und immer wieder Revisionen dran vorgenommen. Generator, wer hat es erzeugt und so weiter, dieses ganze Zeug steht da drin. Hier sind auch noch Statistikinformationen drin, Wordcount und so weiter, wie viele Buchstaben, Worte enthält das Ganze, wie viele Absätze, wie viele Seiten. Ja, das heißt, wenn Sie das Ding, so eine Datei öffnen in OpenOffice und dann Dateiinformationen wählen, dann poppt da so ein Dialog auf, der Ihnen unter anderem halt sagt, 9 Wörter, eine Seite. Und normalerweise muss es erstmal berechnet werden, wenn man so ein Dokument aufmacht. Hier steht es halt in den Metainformationen drin. Solange Sie nichts geändert haben, ist das direkt aktuell. Ansonsten merkt er sich wahrscheinlich, während Sie tippen, was sich ändert an diesen Daten. Ja. Gut, dieses DC, was hier immer davor steht, steht übrigens für Dublin Core. Dublin Core ist so ein Verfahren oder so ein Standard für das Verwalten von Metadaten. Der ist wahrscheinlich etwa so alt wie XML auch. Und wenn Sie sich erinnern, ich habe Ihnen vorhin gesagt, am Anfang dieser ganze Müll, der da oben stand in dieser Version, irgendwo wird hier auch stehen, dass diese Dublin Core Tags benutzbar sind. Da steht irgendwo drin, was dieses Dublin Core Zeug einbindet und dadurch darf dann in so einem Dokument ein Tag auftauchen, was mit DC Doppelpunkt anfängt und dann noch irgendwas dahinter hat. Und dieses Dublin Core enthält halt die ganzen Sachen wie Autor, Name der Erstellung, Ort. Also für wissenschaftliche Publikationen zum Beispiel sind dann Felder drin, welche Universität und so weiter, diese ganzen Dinge. Das sind alles freiwillige Zusatzfelder. Ich habe jetzt keine Lust, das da durchzusuchen, aber irgendwo muss das Dublin Core Zeug da drin stecken. Ja, damit sind wir mit XML durch. Und haben damit auch den ganzen Textdateiblock erstmal verlassen. Es taucht später nochmal irgendwann kurz was zu PDF auf, aber jetzt machen wir erstmal weiter mit Grafikformaten. Ja, also bei Grafikformaten ist eigentlich das Wichtigste, dass man grundsätzlich unterscheidet zwischen Rastergrafiken und Vektorgrafiken und nicht nur weiß, was was ist, sondern auch, wann man was benutzt. Bei den Rastergrafiken oder auch Pixelgrafiken ist dann später noch interessant, was für eine Art von Kompression oder Komprimierung die verwenden. Und da muss man sich auch wieder, je nachdem, was man tut, für das Richtige entscheiden. Also die Tatsache, dass wenn Sie im digitalen Fotoapparat ein Bild machen, dass das im JPEG-Format gespeichert wird, ist eine sinnvolle Entscheidung. Wenn es stattdessen im BMP- oder PNG-Format oder GIF oder sowas gespeichert wäre, das wäre dumm. Und genauso, wenn Sie einen Screenshot am Computer von Ihrem Desktop machen, dann machen Sie in der Regel kein JPEG daraus, sondern machen ein PNG oder TIFF oder irgendwas. Ja, und das wäre auch falsch, das andere zu nehmen. Also wenn Sie dann JPEG draus machen, sieht der Screenshot nicht gut aus. Und das hat eben einfach was damit zu tun, dass diese ganzen Formate alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Und ein paar von diesen Dingen wollen wir uns angucken. Es gibt so viele Grafikformate, dass man sich die nicht alle merken kann. Auf der Wikipedia-Seite, die ich angegeben habe, sind viele aufgelistet. Wahrscheinlich ist das auch noch nicht vollständig, obwohl man bei Wikipedia fast annehmen muss, dass wenn sich jemand ein absurdes neues Grafikformat ausdenkt, dass er es direkt einträgt. Also die Liste ist wirklich lang und ich habe Ihnen hier nur mal ein paar typische Vertreter rausgeschrieben. Also schauen wir uns die Rastergrafiken als erstes an. Ja, die sind einfach pixelbasiert, also im Prinzip ist es das, was passiert, wenn Sie ein Foto machen mit der Digicam. Und ja, das fällt halt auf so einen Chip, der irgendwie das Bild dann aufrastern muss. Weil die Wirklichkeit ist ja analog, also da kann man keine Abgrenzung haben. Es ist, glaube ich, wissenschaftlich noch nicht geklärt, ob es sowas wie kleinste Teilchen gibt. Also ob irgendwo auf subatomarer Ebene es doch ein Raster gibt, in das die Welt fällt oder nicht. Ja, das weiß man noch nicht. Aber jedenfalls hätten wir eh keine Vergrößerungsmöglichkeiten, so weit runter zu gucken, um das Weltraster zu erreichen, wenn es eins gibt. Das heißt, wir müssen damit leben, dass wir scheinbar analoge, also fließend ineinander übergehende Informationen haben und die jetzt abbilden wollen, irgendwie digital gerastert. Diese Rasterung ist im Grunde dasselbe, was Sie aus einer Tageszeitung kennen, wenn Sie ein Foto da anschauen. Das ist ganz grob gerastert, da kommt auch der Begriff her. Ursprünglich kam das Rastern daraus, dass man halt von der Drucktechnik her nicht in der Lage war, Fotos so wie sie sind wiederzugeben. Also man hat irgendwie ein Negativ oder sowas und will das jetzt auf Papier drucken und das klappt halt nicht so, dass es 1:1 übertragen wird. Deswegen hat man so eine Rasterung erfunden. In der schwarz-weiß gedruckten Zeitung heißt es einfach, das sind kleine Steinchen oder Kügelchen oder sowas, die größer oder kleiner sind. Ja, also als Punkte, da können Sie sich vorstellen, wird weniger oder mehr Farbe aufgetragen, entsprechend läuft so ein Punkt weiter auseinander oder ist konzentrierter und darüber entsteht, wenn ganz viele Punkte nebeneinander sind, halt so ein Graustufen-Effekt und letzten Endes sehen Sie dann ein Bild. Und genauso funktioniert es auch bei den also bei den bunten Bildern. Da ist halt an jeder Stelle, jetzt nennen wir es dann Pixel und nicht mehr Rasterpunkt, sind dann Farbinformationen gespeichert. Und wie groß so eine Grafik ist, wenn man nicht irgendwelche Komprimierungssachen einsetzt, ist relativ klar. Breite und Höhe in Pixeln ist natürlich wichtig. Mache ich nur so ein Icon in 40x40 oder mache ich ein riesiges Bild in 5-6 Megapixel? Und dann muss ich noch fragen, wie qualitativ stark erfasse ich denn die verschiedenen Farben, die es gibt. Ja, auch bei den Farben ist es ja wieder so, dass wir fließende Übergänge haben. Wenn Sie so einen Farbübergang von Rot nach Grün basteln, dann gibt es unendlich viele Farben auf dem Weg von Rot nach Grün. Jedes Mal, wenn Sie einen kleinen Tick Grün dazugegeben haben oder was von dem Rot wegnehmen oder so, ist eine neue Farbe entstanden. Das geht natürlich nicht im Digitalen, deswegen arbeiten wir mit Farbtiefe. Ja, das hatten wir letzten Samstag schon mal kurz im Zusammenhang mit Digitalisierung, ja, in diesem dreistufigen Prozess. Und typischerweise hat man sowas wie 8-Bit oder 16-Bit Farbtiefe. Das heißt, für jeden Farbkanal, und wir arbeiten normalerweise mit drei Farbkanälen für Rot, Grün und Blau, jeder Farbkanal wird zum Beispiel mit 8-Bit gespeichert. Ja, Sie können also 2 hoch 8 oder 256 unterschiedliche intensive Rotfärbung, Grünfärbung und Blaufärbung angeben. Ja, und dann könnte man direkt ausrechnen, wie groß sowas ist, wenn denn nicht Kompression zum Einsatz kommt. Und in der Regel hat man halt irgendeine Form von Kompression und dann wird es halt wieder was weniger. Rechnen wir das einfach mal am Beispiel durch. Ein Bild, was ein etwas älterer Fotoapparat gemacht haben könnte mit einer Auflösung von 800x600. RGB-Modell, wie es alle normalen Fotoapparate haben, und 8 Bit pro Farbkanal. Und wenn wir damit rechnen, dann wissen wir, bei 3 Farbkanälen kommen wir also insgesamt auf 24 Bit oder 3 Byte für jeden Pixel. Und das heißt, wir müssen 800 mal 600 mal 24 Bit rechnen. Wenn man das wieder durch 8 teilt, kommen wir auf die Bytes, also 1,4 Millionen Byte. Ja, 1,4 MB ungefähr so groß ist also so ein Bild, wenn es ohne jegliche Komprimierung gespeichert wird. Ich habe jetzt mal eine BMP-Datei erzeugt, also dieses Windows-BMP-Format. Das ist nicht komprimiert. Und wenn man sich das anguckt, hier unten sehen Sie ein Listing, dann sehen Sie, das ist sogar 1,9 MB groß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie es das schafft. Das schreibt dann noch irgendwelche Zusatzinformationen rein, die also über das reine Angeben der Bildpunkte hinausgehen. Ja, und zwar in größerem Umfang. Das ist ja, wenn wir von 1,4 Millionen auf 1,9 Millionen kommen, also kommen 500.000 dazu, das ist ein Drittel mehr, ne? Ungefähr ein Drittel mehr. Als nötig wäre. Ich habe das deswegen mal konvertiert in ein Format, was man ansonsten kaum für was brauchen kann. Das RGB-Format ist irgendwie ein internes Format von diesem Konvertierungstool. Da stecken überhaupt keine Informationen mehr über das Format drin. Das heißt, da sind wirklich nur genau die Bildinformationen drin. Und wenn Sie nicht wissen, welche Abmessungen das Bild hat und in welcher Farbtiefe da gespeichert wurde, dann ist die Datei nichts mehr wert. Wenn Sie das wissen, wenn Sie sich erinnern, das war 800 mal 600 und 8 Bit pro Farbkanal RGB, dann kriegen Sie auch aus dieser RGB-Datei kriegen Sie das Bild wieder raus. Ansonsten nicht. Ja, deswegen ist es schon sinnvoll, dass Sie sowas wie einen Header am Anfang der Datei haben, wo die Dinge drinstehen. Aber warum der 500.000 Zeichen groß sein muss, das kann ich nicht sagen. Ja, jedenfalls, nach der Konvertierung sehen Sie hier unten, das ist die Größe 1,44 Millionen, also genau das, was wir ausgerechnet haben. Also diese grundsätzliche Rechnung funktioniert.
Warum ist es so bei Digicams, der wird ja auch im JPEG-Format abgespeichert, ist aber riesig groß, also paar Megabyte groß, und wenn ich das dann einfach gleich hier auch mit 100% mit dem Fotobearbeitungsprogramm einfach abspeichere, ohne es zu verkleinern, ist es deutlich kleiner.
Ja, weil Sie eine schlechtere JPEG-Qualität automatisch eingestellt haben.
Nein, ich glaube das schon, dass es 100% war.
Ich meine nicht die Größe, sondern die Qualität. Also
ja, nimmt man immer schon meine Qualität, klar.
Ja. Was auch noch sein kann, ist, dass Sie
die Komprimierung Audi-Cam so schlecht oder was?
Also es ist natürlich so, dass wenn Sie clever komprimieren wollen, Sie ein bisschen rechnen müssen und die Kamera hat jetzt nicht unbedingt den schnellsten Prozessor, der beliebig aufwendige Berechnungen machen kann. Ansonsten könnte ich mir noch denken, dass Sie, ohne es zu merken, die Farbtiefe reduzieren. Dass die Kamera vielleicht mit einer höheren Farbtiefe aufgenommen hat, als Ihr Programm nachher speichert.
Gibt es was bei Farbtiefe, was höher ist als 32 Bit?
Habe ich noch nicht gesehen. Also 32 Bit ist ziemlich viel. Ja, also ich weiß nur, dass die Bildprogramme, die ich benutze, die haben einen JPEG-Kompressionsfaktor von 85% Qualität voreingestellt. Und es könnte sein, dass Ihre Kamera...
In der Regel sehe ich aber, wenn ich speichere.
Ja.
Ist mir mal aufgefallen, fand ich komisch. Ja. Hast du auch schon geschafft, das größere Bild der Detail danach.
Ja, also ich meine, es ist generell so, dass viele von den Komprimierungsverfahren so arbeiten, dass ihnen prinzipiell mehrere Methoden zur Verfügung stehen, um was kleiner zu machen. Und wenn sie das erlauben, dann werden die alle ausprobiert. Und es wird dann in der kleinsten Version gespeichert. Also so funktionieren einige Komprimierer. Und denkbar wäre jetzt, dass zum Beispiel Ihre Kamera statt 10 Methoden nur 2 zur Verfügung hat und die auch beide anwendet und die in der kleinsten Version speichert. Das wäre auch noch eine Erklärung. Ja. Ja, es ist aber generell keine gute Idee, sowas zu tun. Also wenn Sie ein JPEG-Bild öffnen und beim Speichern nicht dasselbe entsteht, wie Sie eh schon hatten, also wenn Sie nichts geändert haben, dann sind da Informationen verloren gegangen. Also Sie sollten dann eher das in TIFF oder sowas konvertieren, bevor Sie anfangen, da irgendwie dran rumzubasteln. Weil halt mit jedem JPEG-Speichern-Schritt, wenn ein anderer Algorithmus verwendet wird, um das klein zu rechnen, andere Dinge kaputt gemacht werden. Ja, die Kamera hat das Bild aufgenommen. In dem Moment, wo sie das Bild gemacht hat, war es noch perfekt. Es liegt praktisch wie eine BMP-Datei im Speicher der Kamera. Und dann läuft der Komprimierer drüber und er macht Ihnen das Bild kaputt, weil es nicht anders geht. Sie können nicht im BMP-Format die Bilder speichern, dann bräuchten Sie riesige Speicherchips da drauf. Wenn Sie ein RAW-Foto haben, dann ist es wahrscheinlich etwas besser. Aber die JPEGs müssen halt runtergerechnet werden auf eine sehr schlechte, also vergleichsweise
schlechte Qualität. Macht die Qualität dann auch schlechter gleich, wie in der Kamera schon?
Ja, es wird sofort schlechter gemacht. Also in dem Moment, wo das Bild gemacht wird, das fällt ja auf diesen CCD-Chip oder wie die Dinger heißen und wird in Speicher praktisch direkt übertragen. Das ist noch eins zu eins das, was die Kamera gesehen hat. Und im nächsten Schritt, wenn es auf die Karte geschrieben wird, muss es ja eine JPEG-Datei werden. Und eine JPEG-Datei ist immer schlechter. Okay. Ja, also ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, auch wenn Sie 100% einstellen, denke ich, dass da trotzdem was kaputt komprimiert wird. Ja, aber sobald Sie, also wenn Sie ein normales Bildprogramm haben, ich will mich nur darauf festlegen, dass wenn Sie sagen 80% Qualität oder so, dann geht auf jeden Fall irgendwas weg. Ich kann Ihnen jetzt auswendig nicht sagen, was bei 100% Qualität entsteht. Ich weiß nur, dass die Bilder auch bei 100% Qualität etwas kleiner als zum Beispiel im PNG sind. Und das würde ich verdächtig finden. Ja. Wir wollen auf ein paar PixMap-Formate einen Blick werfen. So wie dieses BMP-Format eben ein ganz einfaches ist, was keinerlei Komprimierung verwendet und wirklich einfach ja, Byte für Byte halt die Bildinformationen wegspeichert, gibt es eins, was noch einen gruseligeren Ansatz wählt, und das ist das XPM-Format. Und das XPM-Format ist eigentlich dafür da, dass man da sowas wie Icons drin speichert. Ne? Also Dinge, die Sie einfach als Desktop-Icons oder sowas verwenden können. Aber es hindert Sie auch niemanden, ein Foto als XPM zu konvertieren. Und tatsächlich ist so eine XPM-Datei ein Stück C-Code. Ja, wenn Sie sich das angucken, die sieht so aus. Da wird also ein Static Char irgendwas, ja, eine Liste von Strings, wird da definiert, und am Anfang steht hier, stehen die Abmessungen vom Bild, Breite 48, Höhe 20, 7 verschiedene Farben kommen da drin vor. Ich weiß jetzt nicht, was die 1 ist, wie breit die Kodierung einer Farbe ist. Und dann kommen hier die verschiedenen Kodierungen. Also hier rechts sehen Sie so Farbangaben, die kennen Sie vielleicht aus HTML. Ja, das sind einfach Möglichkeiten, also jeweils zwei von den Zahlen stehen für Rot, Grün und Blau. Ja, und geben den jeweiligen Farbwert, also geben die jeweilige Intensität von Rot, Grün und Blau an.
Wir nehmen die Zuordnung zu den jeweiligen Zeichen, oder?
Genau, also irgendwas davon wird wahrscheinlich weiß oder schwarz sein oder so. Und so ein Pixel halt soll dann so ein Add-Symbol sein. Und wenn Sie hier irgendwo unten ein Add-Symbol sehen, dann wissen Sie, aha, das ist die Farbe. Ja? Und wenn Sie da mit dem richtigen Blick drauf gucken, dann sehen Sie das Icon auch da drin.
Ja. Das ist mit dem jetzt aber nicht zusammen, oder? Das ist nicht 1 zu 1
doch, zu sehen. Doch, das ist
aber
nur...
Wenn ich die erste Zeile anschaue mit dem Plus, Plus, dann sieht...
Ne, die erste Zeile ist ja hier.
Ja,
das ist der
Punkt von dem. Und das ist von mir
nur 5
Pixel. Und vor allem
also,
ist es nicht Plus, also sieht nicht grau-grau und dazwischen zwei schwarz aus. Nicht das Gleiche.
Ja, also wenn es nicht das gleiche ist, es ist das Bild, ich habe das Bild eingefügt, dann hat mir möglicherweise das OpenOffice Impress, also das Präsentationsprogramm, Strich durch die Rechnung gemacht und dieses Bild irgendwie hochgerechnet.
Weil beim Bild sieht man es gut.
Ja, aber schauen Sie mal, hier,
zweite Zeile,
Dollar,
das Dollarzeichen ist
ja
schwarz.
Ja. Ja, okay, nee, dann passt.
Aha. Genau, mit der ersten Zeile einfach
fehlt. Ah, ja.
Ja.
Nee, genau, dann passt es ja. Gut. Ja, also das ist natürlich eine ganz merkwürdige Art und Weise, ein Bild zu speichern, weil das ja extreme Redundanz ist. Also diese Dateien werden natürlich riesengroß.
Kann man nachher noch komprimieren?
Man kann da noch ein GZIP oder sowas drüber laufen lassen, aber richtig schön klein werden die damit nicht.
Ja. BMC.
Ja, genau. Ich habe dann nochmal was Größeres genommen, und zwar einen Ausschnitt aus dem FOM-Logo. Ja, und das kann man da jetzt schon besser erkennen, weil es hier halt nur Schwarz und Weiß gibt, und das ist dann deutlicher erkennbar. Also ich finde, es ist ein ziemlich lustiges Dateiformat, und es ist halt so gemacht, dass Sie, wenn Sie ein längeres C-Programm schreiben, wo Sie irgendwie mit Grafiken rumhantieren und die Grafiken liegen in dem Format vor, dann fügen Sie die Dinger so in Ihren Source Code ein. Ja, und dann haben Sie irgendeine Routine, die halt dieses Ding ausgibt und darstellt. Ja? Also so ist es praktisch gemacht worden. Weil sonst hätte man sich Teile von diesen C-sprachlichen Definitionen wie hier Static Char und so weiter, hätte man sich schenken können, wenn man es nicht genau dafür brauchen würde. Ne? Also ganz merkwürdiges Format, aber eins, was eben ja, lesbar ist und auch veränderbar.
Ja? Gibt das noch Anwendungen in der Praxis? Oder ist das nur so ein
Überlapp aus? Also es ist benutzt worden bei alten grafischen Oberflächen für Unix-Systeme, also unter X-Window und abhängig davon, welchen Fenstermanager Sie da eingesetzt haben. Heute die KDE und GNOME und so weiter, die grafischen Oberflächen, die jetzt modern sind, die benutzen die Dinger nicht, die haben PNG-Icons bzw. Vektorgrafiken als Icons, weil es schöner ist, wenn man die Icons skalieren kann.
Ja. Ja.
Wenn man noch diese alten Pixel-Icons hat, die liegen dann in der Regel in 3-4 verschiedenen Größen vor, 16x16, 32x32 und so weiter. Und wenn Sie jetzt halt irgendeine Zwischengröße haben wollen, das geht dann eben nicht. Aber das Format wird noch von allem eingelesen. Also ich kann mit allen Linux-Tools, ich habe jetzt GIMP oder irgendwelche Bildbetrachter oder Kommandozeilen-Konverter, die verstehen alle dieses Format und können es auch erzeugen. Also ich kann auch in GIMP sagen, speichern als XPN. Und da kommt dann was raus, was auch genauso aussieht. Hier ist auch noch in diesem Static Char irgendwas, wird auch der ursprüngliche Dateiname noch mitverwendet. Das heißt hier zum Beispiel FOM, die Variable. Ja, und in der davor hieß es Linux, weil das Icon Linux XPM heißt. Ja, das ist aber nicht der Normalfall. Also im Normalfall haben wir halt binäre Blobs. Das spricht jetzt so ein bisschen gegen das, was ich eben die ganze Zeit gepredigt habe, wie toll es ist, XML-Formate zu haben, weil man so schön alles lesen kann. Aber die Bilder haben ja keine Struktur. Es ist zwar so, dass Sie, wenn Sie so eine XPM-Datei angucken, auch am Quellcode praktisch das Bild erkennen können, aber da ist ja nichts mit gewonnen. Sie können das Bild auch einfach anzeigen und sehen es auch. Ja, aber bei einem strukturierten und formatierten Textdokument macht es natürlich einen Unterschied, ob ich in den Source-Code reingucken kann von diesem Dokument und verstehe, wie es aufgebaut ist. Bei einem Bild gibt es nichts zu verstehen. Das hat keinen strukturierten Aufbau, das besteht halt aus Pixeln. Ja, die haben aber keine Bedeutung irgendwie. Also insofern ist es sinnvoller, irgendwelche Binärformate zu verwenden, um Speicherplatz zu sparen und auch halt Kompressionsmöglichkeiten zu haben. Ja. Pixelgrafik ist nur ein anderes Wort für Rastergrafik. Ich glaube, dass man so im normalen Leben eigentlich nie Rastergrafik sagt. Sagen Sie Rastergrafik? Wahrscheinlich sagen Sie nur Bild. Ne? Also das ist halt ein Bild. Ja. Und also ja, ich glaube, das ist einfach das Normale. Das ist entweder ein Bild oder es ist eine Vektorgrafik. Aber hier wollen wir irgendwie diese formalen Begriffe halt richtig verwenden. Und es sind natürlich alles Grafiken irgendwo. Und wir nennen eben das, was man schon mal Pixelgrafik oder Pixelbild nennt, nennen wir halt Rastergrafik. Wenn wir die jetzt klein machen wollen, dann gibt es zwei wesentliche Möglichkeiten, und zwar kann man sich entscheiden, verlustfrei zu komprimieren oder verlustbehaftet. Und verlustfrei ist im Prinzip ja genauso wie wenn Sie mit ZIP eine Datei klein machen, ja, dann erwarten Sie, dass die nachher, wenn Sie das ZIP-Archiv auspacken, wieder so aussieht wie vorher. Also Sie wollen nicht, dass da irgendwas verloren geht, der letzte Satz aus Ihrem Dokument abgeschnitten wird, weil es halt kleiner wird und der Satz eh niemand interessiert, sondern das soll original wiederhergestellt werden. Und bei Bildern ist man da nicht ganz so pingelig und akzeptiert auch verlustbehaftete Geschichten wie eben bei JPEG. Und wie stark jetzt da der Verlust ist, habe ich Ihnen auf der nächsten Folie mal gezeigt, indem ich mit verschiedener Qualität dieses FOM-Logo gespeichert habe. Also das ist das Original Das ist praktisch so gut, wie es mit einer Pixelgrafik irgendwie darstellbar ist. Ich habe also mit einem größeren FOM-Logo angefangen, habe das runter verkleinert. Da sind dann auch diese, wie nennt sich das, Anti-Aliasing-Punkte drin, dass es also möglichst wenig pixelig aussieht. Und dann habe ich es mal in verschiedenen Qualitätsstufen als JPEG gespeichert. Hier das 85% JPEG, was die Voreinstellung ist. Das ist jetzt nicht so gut zu erkennen. Das hat schon einen leichten Hau im Vergleich zum Original, aber es ist noch so nah dran, dass man das gut akzeptieren kann. Also wenn man zum Beispiel, wenn Sie sich hier den Teil angucken, der ist eine schöne, saubere Linie, wo das M unten auf den schwarzen Grund stößt. Und hier läuft so leicht verwaschen ein bisschen was in das M rein. Ja, das muss man muss es genau angucken, um es zu sehen. Also in meinem Ausdruck sehe ich es gar nicht, aber wenn Sie sich diese A4, also die vollgroße Version runterladen und am Bildschirm angucken, vielleicht vergrößern, dann werden Sie schon erkennen, das hat schon leichte Mängel, aber für den Alltag wäre es völlig in Ordnung. Jetzt geht es von links nach rechts weiter, bis zu Speichern mit 0% Qualität. Und das hinten ist natürlich, also das will man nicht. Ne? Auch die 5% Version sieht schon übel aus. 25%, da sieht man überall so hässliche Flecken, als ob das im Schmutz gelegen hat. Eigentlich ist die letzte, die ich noch akzeptieren würde, ist die 70% Version. Dahinter ist es markenschädigend, wenn man das irgendwo ausdrucken und hinhängen würde. Ja? Gleichzeitig sehen Sie aber, wie sich die Dateigröße ändert. Das Originalbild hatte 4,5 Kilobyte und es schrumpft bis auf ein Zehntel, wenn man es im allerschlechtesten JPEG-Format speichert. Ja. Jetzt ist es aber kein besonders gutes Ausgangsbild, um überhaupt ein JPEG zu erzeugen. Besser ist es, wenn man ein Foto nimmt, weil Fotos das besser wegstecken, wenn sie mit JPEG komprimiert werden. Hier sehen Sie so eine Küstenstrandlandschaft, ja, und das ist im Original. Und dann geht es von links nach rechts in die verschiedenen Qualitätsstufen vom JPEG. Und wenn wir uns jetzt hier ganz rechts das große Bild angucken, dann kann man schon sagen, ja, das hat gelitten, weil hier diese Wolken und die Farbverläufe irgendwie, die sind kantig geworden. Ja, also das würden wir sofort verwerfen. Die 5% Qualität ist nicht in Ordnung. Aber hier diese 30%, wenn ich mir das so angucke als Bild, sieht das für mich in Ordnung aus. Ja, also zwischen der 30er und der 85er Version auf dieser Größe dargestellt, wenn Sie sich überlegen, Sie haben eine 5-Megapixel-Kamera, das waren jetzt, glaube ich, Bilder, die ich auf 800x600 oder, nee, also auf irgendwas Kleineres, jedenfalls habe ich die runtergerechnet vorher. Und das kommt auf 10x15 Fotopapier irgendwie ausgedruckt, dann ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen diesem 30% JPEG und dem Original so klein, dass es Ihnen vielleicht nicht auffällt. Ja. Aber wenn man jetzt reinzoomt in die Bereiche und hier sehen Sie so eine Person, ja, die steht da direkt am Wasser und die habe ich vergrößert jeweils in diesen Versionen und dann können Sie erkennen, dass da doch schon was passiert. Ja, also hier, das ist halt so klein, dass einfach die Auflösung nicht ausreicht, um diese Person vernünftig darzustellen. Aber das, was man von ihr sieht, ist in Ordnung. Ja, wenn man so weit reinzoomt, dass die Pixel kommen, kann es halt nicht besser sein. Aber es ist prinzipiell okay. So sieht ein Mensch aus, der am Strand entlangläuft, wenn er so pixelig ist. Und wenn wir da jetzt nach rechts gehen, hier am Schluss ist ja nichts mehr übrig von ihm. Das kann ja, das kann alles sein. Ja. Ja, also das ist schon ziemlich stark, wie die Qualität dann nachlässt. Aber auch diese 30% Version, die jetzt 10% der Größe nur vom Original hat, die ist jetzt zwar in dieser Größe auch nicht mehr so schön wie im Original, aber das Gesamtbild ist trotzdem noch so gut, dass das, je nachdem was man damit machen will, ein akzeptabler Verlust ist. Dafür, dass man halt eine Menge Platz spart. Wenn Sie etwa überlegen, dass Sie könnten vielleicht bei Ihrer Kamera einstellen, dass sie von sich aus schon in 30% speichern soll und Sie haben einen Gigabyte-Chip dabei, der für normal vielleicht 100 Bilder ausreicht und Sie wollen 1000 machen und kommen nicht an einen anderen Chip ran, dann wäre das ein Kompromiss, dass man sagt, ich gehe mit der Qualität so ein bisschen runter, kann dann später zu Hause am Computer nicht reinzoomen in die Bilder, aber für die Fotoabzüge reicht es noch. Wie lange geht das? Bis 8:45? Oder was? Gut, also dieses JPEG-Format ist aufgrund der Art und Weise, wie es die Sachen komprimiert, besonders gut für solche Geschichten geeignet, dass es eben Fotos, Sachen, die ursprünglich mal analog waren, verarbeiten kann. Ja, es ist eher weniger gut für zum Beispiel das FOM-Logo. Wenn man das speichern will, nimmt man eher ein anderes Format und das sehen Sie schon, mein Original war halt kein JPEG, es war eine PNG-Datei. Und PNG und verschiedene andere Formate setzen eben nur auf verlustfreie Komprimierung. Das heißt, die versuchen zwar, es irgendwie klein zu kriegen, so ähnlich wie WinZip und Co. Versuchen, ihre Word-Dokumente klein zu kriegen, aber auf eine Weise, dass sie immer wieder zurückbekommen, was sie ursprünglich hatten. Und PNG ist entstanden, eigentlich um so ein webfähiges, gutes Bildformat zu haben, was das GIF-Format ersetzen kann. Dieses GIF, das ist Graphics Interchange Format oder so, da war sehr lange ein Patent drauf. War das CompuServe oder was war das? Also irgendeine Firma, die es auch inzwischen nicht mehr gibt. Und die hatten das halt patentiert oder einen Algorithmus im GIF-Format und deswegen war es immer schwierig. Ja? Also es war eine Weile so, dass sie gesagt haben, ja, wenn ihr ein Programm schreibt, was GIF-Bilder anzeigen kann, das ist in Ordnung, aber wenn ihr eins schreibt, was GIF-Bilder erzeugt, dann kauft bitte eine Lizenz, damit ihr das machen dürft. Ja, es gibt so Krempel auch heute noch, also MP3 zum Beispiel, da wollen die Fraunhofer-Leute, dass man, wenn man einen MP3-Encoder, also dass man die erzeugen kann, dann soll man eigentlich eine Lizenz von denen kaufen. Also sowas wie LAME, falls Ihnen das was sagt, ist so ein freier MP3-Encoder, ist eigentlich also von der Legalität her schwierig. Ja. Es wird bis jetzt, es gibt keine Verfahren oder sowas, aber wenn jemand hingehen würde und ein kommerzielles Produkt auf der Basis erstellen würde, ja, irgendwie ein Audioprogramm, was richtig Asche kostet, dann würden die sich sehr bald melden und Geld einfordern. Und also man will halt in etwas, was ein weltweiter Standard sein soll und allen zugänglich sein soll, will man keine solchen proprietären und durch Patente geschützten Sachen drin haben. Und deswegen hat man von GIF praktisch eine Variante gebastelt, die dann PNG hieß, Portable Network Graphics. Und PNG komprimiert ähnlich wie GIF, hat aber bessere Eigenschaften, also kann zum Beispiel mehr Farben darstellen als GIF. GIF hat verschiedene Einschränkungen, die aus den Anfangszeiten des Internet kamen, als die Sachen besonders klein sein mussten. Und da hat man einen sehr kleinen Farbraum nur in diesen GIF-Bildern gehabt. Also wenn Sie irgendwas Großes, ein schönes Foto haben und das in GIF umrechnen, das ist immer eine schlechte Idee, weil es einfach einen sehr kleinen Farbraum nur hat. Es ist eben patentfrei, macht diese verlustfreie Komprimierung und die funktioniert da besser als bei GIF-Dateien. Also wenn Sie irgendwas als GIF schon haben und es in PNG umwandeln, dann wird es nochmal ein ganzes Stück kleiner dabei. Bleibt aber inhaltlich gleich. Ich werde Ihnen jetzt nicht den Aufbau dieser Grafik-Dateiformate beschreiben. Der ist komplex, also es gibt, wenn Sie das machen wollen, können Sie zum Beispiel bei Wikipedia sich die Definitionen dieser Dateiformate angucken. Da ist dann beschrieben, wie so ein Header aussieht, wie die Bilder in einzelne Blöcke zerlegt werden und dann muss halt auch darauf verlinkt werden, wo liegt jetzt der Block innerhalb der Datei. Das ist ja ist nicht ganz übersichtlich und es bringt uns nichts, uns das anzugucken. Ja, man will das wissen, wenn man ein Programm schreibt, was diese Bilder einlesen und irgendwie verarbeiten kann. Wenn Sie jetzt selber einen Konverter schreiben wollen von PNG nach GIF, dann müssen Sie sich angucken, wie ist das Format aufgebaut. Aber darüber hinaus ist es nicht besonders interessant. TIFF ist auch so ein Format, hat ganz ähnliche Eigenschaften wie PNG, ist auch in fast allen Fällen verlustfreie Kompression. Es gibt eine Besonderheit, Sie können dem TIFF sagen, ich will, dass du ein JPEG bist. Und dann entsteht eine TIFF-Datei, die von außen wie ein TIFF aussieht, aber innen drin ein JPEG ist und auch die Komprimierung von JPEG verwendet. Und es ist dann im Prinzip auch ein JPEG und es ist nur ein TIFF-Container drumherum. Aber das ist nicht das, was man kriegt, wenn man sagt, speichern als TIFF, sondern dann braucht man irgendein obskures Programm, wo man noch ein Häkchen setzen kann, JPEG im TIFF oder sowas. Habe ich noch nicht gesehen, ich habe es nur in der Beschreibung des Formats gesehen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und das ist anders als PNG jetzt zum Beispiel einfach ein Standardformat, wenn Sie in dieser grafikverarbeitenden Profi-Welt sind. Also die Leute, die Layouts von Zeitungen und Zeitschriften machen oder Bücher, wo Grafiken drin sind, die setzen alle TIFF ein. Auch wenn die Software, die dabei zum Einsatz kommt, also wenn Sie jetzt DTP-Programme wie InDesign, Quark Express und sowas haben oder FrameMaker, wenn die prinzipiell auch andere Formate einbinden könnten als Bilder, die ganzen Layouter, die ich kenne, die gehen alle hin, wenn die ein Bild kriegen, die konvertieren das nach TIFF. Und dann wird damit weitergearbeitet. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass nur wenige Bildformate in der Lage sind, außer dem RGB-Farbmodell, was wir so normalerweise verwenden, auch noch das alternative CMYK-Modell zu verwenden. Und das brauchen Sie, wenn Sie Daten an die Druckerei liefern wollen. Ja, also wenn Sie einen Vierfarbdruck machen, das ist so das Klassische, wenn Sie bunt drucken, also wenn Sie einen Spiegel lesen und da sind halt bunte Bilder drin, dann ist es so entstanden, dass das Papier unter drei Druckwalzen durchgelaufen ist und auf jeder dieser Walzen war entweder Cyan, Magenta, ein Gelbton oder Schwarz als Farbe. Und während das Papier darunter durchläuft, wird es halt vierfach bedruckt. Und die Farben verbinden sich entsprechend. Also Sie können halt Blau zusammensetzen, indem Sie die richtige Kombination von CMYK nehmen. Und so entsteht dann die bunte Farbe auf dem Papier. Ja? Und was Sie machen müssen, ist im Prinzip die Daten separiert anliefern. Also die Druckmaschine will wissen, was die Cyan-Komponente drucken soll und sie will wissen, was die Magenta-Komponente drucken soll und so weiter. Das nennt man Farbseparation. Und das passiert als letzter Schritt. Macht heute die Druckerei selber. Also Sie liefern irgendwas und die Druckerei macht die Farbseparation für Sie. Aber aus der Zeit, als man das noch in den Verlagen machen musste, stammt diese Vorliebe fürs TIFF-Format, weil das eben auch CMYK-Farben speichern kann. Es gibt wahrscheinlich noch andere Formate, die es auch können, aber TIFF ist das Format, wenn man irgendwas für die Druckvorstufe erstellen will. Ansonsten hat es ähnliche Eigenschaften. Bei der Kompression ist es auch so, sowohl PNG als auch TIFF kennen mehrere Möglichkeiten, Bilder klein zu rechnen und probieren da verschiedene Sachen aus. Ja, also die Erfolge beim Komprimieren bei PNG und TIFF sind ähnlich. Ja, und das ist eben vielleicht so der Kern eigentlich der Sache, unabhängig davon, ob man sich jetzt die ganzen Details merkt, sollte man sich merken, wann man was verwendet. Und da kommt es eben darauf an, was für eine Art von Bild Sie einfach haben. Und wenn es sich um Fotos handelt, dann ist praktisch immer JPEG in Ordnung. Sie können es auch in einem PNG- oder TIFF-Format speichern, haben aber dann keinen Vorteil davon. Der einzige Grund, sowas zu tun, ist, wenn Sie viele Veränderungen mit dem Bild vornehmen wollen und nicht wollen, dass beim Zwischenspeichern jedes Mal wieder Dinge verändert werden. Also das mit dem JPEG ist zum Beispiel so krank, weil die Komprimierung darauf basiert, wenn Sie jetzt das Bild so haben, dann geht das JPEG hin, also die Kompressionsroutine im JPEG, und sucht sich bestimmte interessante Teile im Bild raus, wo es sagt, das kann ich besonders gut komprimieren. Und dann entdeckt es vielleicht so ein Eck, was es irgendwie gut komprimieren kann. Ja. Und das macht es dann auch. Und dabei gehen aber vielleicht hier an den Rändern von diesem Bereich, den es da abgesteckt hat, geht vielleicht was kaputt. Weil es geht immer was kaputt, wenn man als JPEG speichert. So. Und wenn wir jetzt hingehen und an diesem Bild, wir öffnen das und dann wird links was weggenommen. Ja, nur so ein kleiner Teil wird weggenommen. Und der Algorithmus, der diese zusammenhängenden Sachen finden kann, der funktioniert nicht mehr, weil dieser Teil hier nicht mehr da ist. Ja. Er kann jetzt nicht das, was davon übrig geblieben ist, nehmen, weil das die falsche Größe hat. Es müsste dann hier irgendwie langlaufen, ja? Damit es wieder die richtige Breite hat. Aber so funktioniert es nicht, weil der Algorithmus, der sucht nach den Sachen, die er klein machen kann, der wird das gar nicht finden, weil dieser neue Block, der jetzt ein Stück nach rechts verschoben ist, der hat diese Eigenschaft nicht mehr. Der würde nicht mehr gut komprimiert werden. Also wird irgendein anderer Block genommen. Und da fallen aber wieder so Sachen auf. Ja, also wenn Sie ein Bild richtig ruinieren wollen, so gut es mit JPEG möglich ist, dann würden Sie das mehrfach öffnen, immer links so eine 1 Pixel breite Spalte abschneiden und dann wieder speichern. Und das so 10, 20 Mal machen und dann können Sie sicher sein, dass das Bild nachher deutlich schlechter ist als vorher. Ja? Also deswegen, das kann ein Grund sein, dass man ein Foto statt als JPEG, als TIFF oder PNG speichert, auch wenn es riesig aufgebläht wird, nämlich dann, wenn Sie sagen, ich arbeite damit. Ich will das mehrfach in irgendwelchen Grafikprogrammen öffnen, vielleicht die Farben irgendwie verändern, neue Sachen einfügen, Fotomontagen machen, irgendwas. Ja, dann sollten Sie ein Bildformat ohne Qualitätsverluste nehmen, also wo also verlustfrei komprimiert wird. Ja, und ganz am Schluss, wenn Sie fertig sind, können Sie es wieder ins JPEG-Format zurückkonvertieren und dann archivieren oder verteilen oder so. Ja, und alles, was kein Foto ist, aber immer noch als Pixelgrafik irgendwie gespeichert werden soll, das packen Sie praktisch in eine PNG- oder TIFF-Datei oder meinetwegen auch eine unkomprimierte BMP-Datei, wenn der Platz keine Rolle spielt. Jedenfalls in irgendwas, was nicht verlustbehaftet komprimiert. Und dazu gehören halt gerne Sachen, die harte Kanten haben, die ganz flächig einfarbig irgendwie sind. Also wenn Sie zum Beispiel eine ursprüngliche Vektorgrafik haben, die ist ja klar umrissen, und wenn Sie die konvertiert haben in Pixelformat, dann bietet es sich auch an, das als PNG zu speichern. Ja, gilt nicht hundertprozentig immer. Es gibt auch, Sie können einer Vektorgrafik auch sagen, dass sie einen Farbverlauf enthält. Das kann man ja auch in so ein Vektorformat reinschreiben. Diese Fläche läuft von Rot nach Blau. Wenn Sie das dann in eine Pixelgrafik umwandeln, dann kommt was Ähnliches raus wie bei einem Foto, weil dann unendlich viele Farbtöne irgendwie da drin sind. Und dann wäre auch wieder ein JPEG möglicherweise besser. Ja? Aber in der Regel, wenn irgendwas aus so einem Vektorformat entstanden ist, mal ursprünglich, dann ist in der Regel es besser, es als PNG oder TIFF zu speichern. Und wenn Sie da eben einen Fehler machen, dann blähen Sie entweder die Datei unnötig auf, oder Sie verlieren Qualität, wenn Sie versuchen, die trotzdem klein zu kriegen, indem Sie an der Qualität drehen. Ja, fangen wir noch an, uns mit den Vektorformaten zu beschäftigen. Also die Idee ist hier, dass es natürlich viele Dinge gibt, die leichter zu beschreiben sind als als zu fotografieren. Also gerade alles, was so Präsentationsgrafiken und sowas ist, Dinge, die aus geometrischen Objekten bestehen oder so, da kann man natürlich einfach sagen, was da ist. Und das macht ein Vektorformat. Wenn ich also sage, ich habe ein Bild mit den Abmessungen 10x10 cm, es hat einen weißen Hintergrund, da male ich einen roten Kreis drauf und ich sage, wo der ist. Der hat einen Mittelpunkt mit den Koordinaten 3 und 4 cm und der hat einen Durchmesser von 1 cm. Dann kann ich das machen. Wenn das hier mein 10x10 cm Bild ist, dann ist 3 hier und 4 ist ungefähr da. Dann habe ich hier meinen Mittelpunkt und 1 ist ungefähr so. Dann ist das mein Kreis. Ja, und genauso funktioniert ein Vektorformat, da steht halt genau sowas drin in einer formalisierten Sprache. Und das können nicht nur Kreise sein, sondern alles, was Sie irgendwie sinnvoll beschreiben können. Also die ganzen Grundformen, Rechtecke, Quadrate und so weiter. Ein Pfad ist etwas, was Sie an Punkten vorbeilegen. Ja? Also wo dann versucht wird, irgendwie sowas zu erzeugen, und das heißt, es reicht nicht aus, die Punkte anzugeben, sondern da kommt dann noch irgendwie was dazu. Im Prinzip eine mathematische Funktion, die beschreibt, wie das Ganze da verläuft, was aber immer noch kürzer ist, als sich 1000 Punkte auf dem Weg dieser Kurve zu merken. Ja? Zumal auch bei 1000 Punkten das Ganze trotzdem irgendwie ein Zickzack wäre. Ja, und ein Polygon ist so ein Mehreck. Und Text ist klar, also das ist dann irgendwie eine Information an einer bestimmten Stelle, bestimmte Schriftart, Schriftgröße und Inhalt. Ja. Und Beispielformate dafür sind diese Scalable Vector Graphics, wo ich schon kurz von gesprochen habe, weil es auch ein Beispiel für die vielen XML-Formate ist, die es gibt. Dann PostScript, ein sehr altes Format aus den 80ern, glaube ich. EPS sehen wir später noch. Ah ne, das PostScript hatten wir doch heute schon kurz, oder? Bei den Textformaten. Ja. Genau, EPS ist eine Variante von PostScript, die man für Grafiken verwenden kann. Und der große Vorteil bei diesen ganzen Dingern ist, dass sie etwas beliebig skalieren können. Und das kann man super auf dem nächsten Bild sehen. Hier rechts haben wir so ein Haltestellensymbol, was als Pixelgrafik vorlag. Und das ist jetzt ein paar Mal vergrößert worden, bis es auf diese Form gekommen ist. Na, und so ein Pixel wird halt zu einem größeren Pixel, wenn man ihn groß macht. Aber es kommt nicht mehr Information rein. Das, was in dem kleinen Bild an Bildinformationen drin ist, kann ich nicht vergrößern. Es sind halt nur diese Punkte vorhanden. Und in der Vektorgrafik, da steht halt drin, das Ding hat einen gelben Hintergrund und dann einen grünen Kreis und dann hier drei Linien irgendwie, die zusammen ein H bilden. Ist irgendwie kodiert und das kann ich so groß machen, dass ich da hier das ganze Gebäude mit pflastern kann. Das sieht perfekt aus. Ja, weil es eben nichts mit Pixeln zu tun hat, sondern die Struktur des Bildes beschrieben ist. Was aber auch nur bei solchen Sachen funktioniert. Wenn ich ein Foto habe, Es gibt Möglichkeiten, das zu rastern. Da kommen wir heute nicht mehr zu. Das habe ich hier auch noch drauf. Da sehen Sie etwas, das ist zwar kein Foto, sondern irgendwas anderes, was als Pixelgrafik am Anfang. Ich gehe da einfach mal hin, wir können es nochmal angucken. Das ist ein Bild, das ist von einem Lehrstuhl, so ein Logo, was ganz klein als Icon auf der Webseite so im Kopf oben ist. Das soll I1 heißen und das ist irgendwie so ein Flugzeug. Ja. Und Sie sehen schon, ich habe das hier hochvergrößert, Sie sehen diese Treppe hier drin, das ist natürlich schrecklich. Und die Aufgabe war, das sollte auf so ein Poster irgendwo drauf, ohne dass man es neu macht. Und es gibt in einem Programm namens Inkscape, gibt es eine Funktion, Vektorisieren. Und da habe ich ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt. Dann kann man in der Vorschau schon erkennen, wo er Teile erkannt hat. Und das Ergebnis davon war folgende Vektorgrafik. Ja? Und die ist verdammt gut geworden. Also die hat ein paar Macken. Zum Beispiel hier oben die 1, da, diese Linie, die ist irgendwie kaputt. Da geht sogar hier oben, geht noch so ein ganz kleiner Zacken nach oben raus. Also das hat er irgendwie nicht richtig gepackt. Das liegt aber daran, dass im Original an der Stelle da oben noch so ein weißer Zacken rausgeht. Und daraus hat er abgeleitet, dass er irgendwie da eine Schräge einbauen muss. Ja? Aber vom Prinzip dafür, dass diese miese Ausgangsqualität da ist, ist das ein ziemlich gutes Ergebnis. Ja? Und das kann man auch machen, also ich habe mir auf der Webseite davon angeguckt, da haben sie es mit Fotos von Tieren und so weiter, so Sachen gemacht. Es geht auch, aber diese Vektorgrafiken werden dann natürlich riesig. Ja, weil Fotos halt aus so vielen kleinen Details bestehen, dass es nicht geht. Dass es hier gut funktioniert hat, liegt daran, dass das irgendwann in seinem früheren Leben mal eine Vektorgrafik gewesen ist. Die hat irgendwer mal gebastelt vor Jahren und dann hat er daraus so ein kleines Icon gemacht, um es irgendwo zu verwenden und hat das Original weggeschmissen. Und aber es hatte halt diese Eigenschaft. Hier diese Flächen sind komplett einfarbig. Ja, da sind keine Farbverläufe oder sowas drin. Und auch das Flugzeug war nur aus 3-4 Grundfarben zusammengesetzt, weil es eben ursprünglich mal eine Vektorgrafik war. Und deswegen funktioniert es ganz gut. Ja, aber da machen wir dann morgen weiter an der Stelle. Gut, dann schönen Abend noch. Ja.